Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Sollen die Notenbanken in einer konzertierten Aktion gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus angehen? Können sie das überhaupt? Haben sie noch die geeigneten Instrumente dazu? Wir gehen dieser Frage in dieser Sendung nach. Außerdem, wie stark trifft das Coronavirus die deutschen Autobauer? Auch dies ein Thema in dieser Sendung, in der wir auch auf die Deutsche Post DHL schauen. Die immer digitaler werden will. Zunächst aber zur Deutschen Bahn. Wie bereitet sie sich auf die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus vor? Dazu kann ich jetzt sprechen mit dem Konzernsprecher der Deutschen Bahn AG, Achim Staus. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Kindermann.
Herr Staus, spüren Sie als Unternehmen schon den Corona-Effekt? Fahren die Menschen weniger Bahn?
Na, das können wir noch nicht feststellen. Wir haben ja seit einigen Monaten schon erfreulicherweise steigende Fahrgastzahlen, nicht zuletzt durch die Senkung der Mehrwertsteuer und der Tatsache, dass die Bahntickets dadurch billiger wurden. Und so in den letzten 7 Tagen haben wir noch keinen Rückgang der Fahrgastzahlen feststellen müssen.
Wie bereitet sich denn die Bahn auf eine mögliche Epidemie vor? Vielleicht zunächst einmal zu den Kunden. Stellen Sie zum Beispiel in den Bahnhöfen Desinfektionsmittel zur Verfügung?
Na, wir haben uns in vielfältiger Weise darauf vorbereitet. Man muss auch wissen, solche Pläne für Pandemien, die haben wir im Grunde schon in der Schublade, wie wir da diesen Dingen begegnen. Diese Planungen wurden jetzt aktiviert. Dazu gehören natürlich selbstverständlich sehr viele Hygienethemen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fahrgäste. Wir achten sehr genau darauf, dass genug Handseife in den Zügen vorhanden ist, in den Zugtoiletten und Papierhandtücher. Und schauen auch, ob wir auf den Bahnhöfen da noch etwas verbessern können. Das ist zwar jetzt eine neue Dimension durch Corona, aber nichts völlig Neues für uns. Solche Pläne gibt es schon.
Wenn Fahrgäste aus Sorge vor dem Virus ihre Fahrt nicht antreten wollen, erstattet die Bahn die Fahrtkosten?
Ja, wir haben vergangene Woche schon eine Kulanzregelung getroffen, die sagt aus, wer auf die Fahrt verzichten möchte oder muss, weil er zum Beispiel in die von Corona besonders betroffenen Gebiete in Italien fahren will, der bekommt sein Geld in voller Höhe zurück. Das Gleiche gilt auch, wenn eine Messe wie jetzt die ITB in Berlin abgesagt wird oder eine Veranstaltung, deswegen der Grund für die Reise entfällt oder zum Beispiel das gebuchte Hotel am Zielort unter Quarantäne steht. Dann gibt es ohne Gebühren Geld zurück.
Sie haben eben Ihre Mitarbeiter schon angesprochen. Welche Schutzvorkehrungen treffen Sie für diese? Also Gummihandschuhe bei der Kontrolle von Fahrkarten wurden schon gesehen. Sind auch Atemschutzmasken denkbar?
Soweit sind wir noch nicht. Wir folgen natürlich dabei immer auch den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Fahrgäste so gut es geht zu schützen. Nun muss man wissen, wir haben jeden Tag 25.000 Züge der Deutschen Bahn auf den Schienen in Deutschland. Da ist es auch in der Vergangenheit immer mal vorgekommen, dass ärztliche Hilfe nötig ist. Wir mussten also gar kein völlig neues Verfahren einführen, sondern greifen auch etwas zurück, was es schon gibt. Klar definierte Abläufe, nämlich bei Verdacht informieren unsere Zugbegleiter die sogenannten Notfallleitstellen und fordern dann ärztliche Hilfe an.
Die wird ja angefordert, aber es wird, soweit ich weiß, auch die Bundespolizei gerufen. Also Frage, was geschieht, wenn aus einem Zug heraus ein Corona-Verdachtsfall gemeldet wird? Was passiert dann?
Ja, es werden tatsächlich ärztliche Hilfe herbeigerufen. Nur auf die Art kann ja festgestellt werden, ob ein Verdacht begründet ist. Das ist aber auch wieder ein Verfahren, was im Grunde schon existiert, was jetzt mit Corona nochmal zusätzlich aktiviert wird. Neu in Zusammenhang mit Corona ist, dass jetzt auch die Kontaktdaten der Fahrgäste festgehalten werden, die sich in der Nähe aufgehalten haben, um sie hinterher informieren zu können. Zum Beispiel müssen die Gesundheitsämter ja auch die Möglichkeit haben, nochmal Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch eine Entwarnung zu geben. Das ist jetzt neu, genauso wie die kostenlose Servicenummer, die wir geschaltet haben. Und wenn die Behörden einen Corona-Verdacht feststellen, dann wird der betroffene Wagen oder der Zugteil abgesperrt und nach der Fahrt gesondert desinfiziert.
Hatten Sie schon einen Corona-Verdachtsfall in einem Zug?
In den Zügen der Deutschen Bahn gab es bisher keinen begründeten Verdachtsfall. Aber wir achten natürlich sehr genau drauf und sind darauf vorbereitet, dass sich das auch mal ändert.
Das Ganze, diese Klärung eines Verdachtsfalls vor Ort, das kann ja erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Rechnen Sie, Stand heute, mit Beeinträchtigungen, spürbaren Beeinträchtigungen im Zugverkehr durch das Coronavirus?
Ja, es wäre, glaube ich, unseriös, da jetzt schon zu spekulieren. Bisher hat es das nicht gegeben. Wir müssen damit rechnen natürlich, dass es auch mal eine Einschränkung gibt, wenn ein Zug untersucht werden muss, wenn dort ein Fahrgast ist, der einen begründeten Corona-Verdacht hat. Aber das wird sicherlich in der Praxis so aussehen, dass man dann den betreffenden Fahrgast außerhalb des Zuges weiter behandelt und der Zug nach einer gewissen Zeit dann auch wieder fahren kann.
Der Konzernsprecher der Deutschen Bahn, Achim Strauß, zur Frage, wie sich das Unternehmen auf die Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet. Vielen Dank, Herr Strauß.
Sehr gerne.
Und wir bleiben bei den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise, schauen aber auf die Notenbanken. Die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten wollen heute in einer Telefonkonferenz beraten, was sie gegen einen Corona-bedingten Einbruch der Wirtschaft tun können. Die Börse spekuliert bereits auf niedrigere Zinsen. So könnte etwa die EZB ihren Einlagezins, den sogenannten Strafzins, auf minus 0,6% senken. Aber auch radikalere Maßnahmen werden diskutiert, etwa dass Notenbanken Aktien kaufen oder das sogenannte Helikoptergeld, das heißt, dass direkt Geld an Bürger verteilt wird. Konrad Busen dazu.
Traum oder Albtraum? Helikoptergeld. Geld wird über die Bürger ausgeschüttet, von Staaten oder von Notenbanken. Geld, das ausgegeben werden soll, damit die Wirtschaft wieder anspringt. In Hongkong gibt es das schon. Jeder Bürger bekommt umgerechnet 1200 Euro aufs Konto. Wegen des Coronavirus und wegen der wirtschaftlichen Folgen für Hongkong. Wenn heute die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten beraten, dann dürfte das Wort Helikoptergeld höchstens ironisch diskutiert werden. Zumal Geld nicht das Problem ist, sagt Carsten Bjeski von der ING. Die Niedrigzinsen seien eigentlich schon Helikoptergeld.
Wenn die Regierungen diese negativen Zinsen einfach benutzen und damit dann investieren, denn das ist natürlich nichts anderes als Helikoptergeld. Wenn ich einen Negativzins habe und dann der Staat Geld ausgibt, ist das auch Hubschraubergeld.
Geld ist auch für den Staat kein Problem. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe ist auf minus 0,6% gesunken. Deutschlands Finanzminister bekommt also Geld von den Anlegern, damit die sich bei ihm Geld leihen dürfen. Der Staat könnte diese günstigen Bedingungen besser nutzen, findet Bjeski. Darüber hinaus setzen viele Anleger darauf, dass die Zinsen weltweit nochmal gesenkt werden. Der sogenannte Strafzins der EZB, den Banken für Einlagen auf einem Konto bei der Zentralbank zahlen müssen, liegt derzeit bei minus 0,5%. Der Rutsch der deutschen Anleiherendite auf minus 0,6 ist ein Hinweis darauf, dass die Märkte auf nochmal niedrigere Zinsen der Europäischen Zentralbank spekulieren. Würde es helfen? Carsten Bjeski.
Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Es wäre eine rein symbolische Aktion. Wenn Jerome Powell von der Fed anruft und sagt, liebe Christine, wir sind jetzt vielleicht kurz davor, die Zinsen zu senken, willst du mitmachen? Ja, dann wird sie wahrscheinlich sagen, okay, weil es dann stärker wird, wenn die weltweiten Notenbanken zusammen auftreten, dann machen wir mit. Aber eine große Folge für die Realwirtschaft wird das nicht haben.
Askan Iredi von der DZ Privatbank meint zu einer weiteren Zinssenkung.
Das nützt natürlich erstmal gegen das Virus gar nichts, aber es wird eben am Ende doch auch stabilisieren. Signale sind am Ende wichtig und sind das Positive, was kommen wird.
Denn, so Iredi, es gilt, einen Teufelskreis in der Wirtschaft zu verhindern.
Erstmal heißt es nicht investieren und vor allem nicht konsumieren. Und das ist eben genau das Problem, was dazu führt, dass eigentlich gar nichts mehr geht.
Um wirklich die Wirtschaft anzukurbeln, ist jetzt die Fiskalpolitik gefragt, also die Finanz- und Steuerpolitik. Da sind sich die meisten Volkswirte an der Börse einig. Ob da heute das Meeting der Finanzminister und Notenbankchefs durchschlagend Neues bringen wird, Volkswirte zweifeln. Carsten Bjeski.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man sich jetzt darauf einigt, alle Staaten machen eine Steuersenkung um x Prozent oder alle Staaten geben mehr Geld aus mit x Prozent.
So der Chefvolkswirt von der ING.
Und wir nehmen diese Information von Konrad Busen mit in den Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Viktor Goitka begrüße. Herr Goitka, wie reagieren die Finanzmärkte auf die Aussicht, dass die Zentralbanken möglicherweise eine konzertierte Intervention wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus vornehmen?
Ja, wir haben es gestern Abend beim Dow Jones in den USA schon ganz, ganz deutlich sehen können. Plus 1.293 Punkte an nur einem Tag. Das sind plus 5%. Das sieht man selten an der Börse. Heute Morgen die Kurse in Asien so ein bisschen gemischt. EZB-Chefin Lagarde hat sich ja gestern Abend geäußert. Auch die EZB stehe bereit, Zitat, angemessene und zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. So hört sich das dann an in der Notenbankersprache. Jetzt gerade koordinieren sich ja die 7 größten Industrienationen und die entsprechenden Notenbanker. Dort hat der japanische Finanzminister sich gerade vor wenigen Minuten geäußert. Die G7 bekräftigten das Bekenntnis, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um die Weltwirtschaft vor den negativen Corona-Folgen zu schützen, was auch immer das genau am Ende heißt. Diese Dinge treiben den DAX heute plus 1,85%, 12.075 Zähler aktuell.
Heute hat ja der Chef des Autobauers BMW, Oliver Zipse, mitgeteilt, beim Februarabsatz habe der Konzern in China eine deutliche Delle verspürt. Wie stark müssen die deutschen Autobauer mit den Folgen des Coronavirus kämpfen?
Lahmgelegte Autohäuser, stillstehende Fabriken, Probleme mit den Lieferketten, das sind alles keine guten Nachrichten. Aber wo stehen wir genau? Das wollen wir besprechen mit Johannes Hübner vom Beratungshaus Autoconsult. Er ist ein intimer Kenner der Autoszene. Herr Hübner, wir wollen es mal Schritt für Schritt durchdeklinieren. In der ersten Februarhälfte 93% weniger Autoabsatz in China. Jetzt zieht das Leben in China wieder ein bisschen an. Wie viel Hoffnung dürfen sich die deutschen Autokonzerne machen?
Sie dürfen sich ein wenig Hoffnung machen, aber auf jeden Fall nicht die Hoffnung, wieder dahin zurückzukommen, wo sie mal waren. Weil wir müssen es ja mal gesamthaft betrachten. Schon im letzten Jahr haben wir minus 40% fast an Autoabsatz in China eingebüßt, insgesamt. Das heißt, das Nachdenken übers Auto und über die Verwendung des Autos hat natürlich auch China erreicht. Die Kaufkraft bleibt nicht so, wie sie war. Jetzt rechnet man im Augenblick, wenn es mit dem Coronavirus so halbwegs absolviert werden könnte, trotzdem damit, dass man ein Minus von etwa 5% über das ganze Jahr in 2020 auch wird verkraften müssen.
Wenn wir dann nochmal schauen, zweiter Bedenkenpunkt, 4 bis 6 Wochen brauchen Container aus Asien, bis sie hier sind. Das heißt, die stillstehenden Fabriken von vor ein paar Wochen, die zeigen sich in Europa jetzt, stehen hier in Europa bald die Autobänder still.
Es kann gut passieren, dass die Autobänder dort stillstehen, wo man auf eine große Zahl von in China erzeugten Teilen angewiesen ist. Und das ist ja weit mehr, als man denkt. In jedem Auto sind ja inzwischen sogar ganz normale, die Karosserie stützende Kunststoffkomponenten aus China drin. Viele Einfachteile, die man aber in großer Zahl braucht, kommen dort her. Und wir dürfen uns noch mal in Erinnerung rufen, der ganze Coronavirus Anfang wurde hier von dem Zulieferer Webasto gesetzt, der dann schon 2 Wochen sein Unternehmen zugemacht hat und jetzt erst langsam wieder liefert. Wenn ich aber dann ans Fließband keine Schiebedächer oder andere Teile mehr bekomme, dann muss auch der Autobauer in dem Moment zumindest schon mal bestimmte Modelle zurückstellen, das heißt Produktionsrückstände hinnehmen. Kommen jetzt aber tatsächlich die Massenteile aus China auch nicht, dann wird es hier schon in 3 Wochen zu Stillständen kommen.
Welche Hersteller sind davon besonders betroffen?
Es sind natürlich in erster Linie die Massenhersteller, die keine so hohe eigene Fertigungstiefe haben und viele, viele Teile aus China beziehen. Wenn sie dann noch eine hohe Diversität haben, wie eben die VW-Gruppe, die ja zwischen Seat und Skoda und VW noch viele andere Marken abbildet, wird es die auch, weil sie auch sehr viel in China selbst in eigenen Werken herstellen, was teils auch hier genutzt wird, sicher als erstes treffen. Am wenigsten wird es wahrscheinlich zunächst Opel und Ford treffen, weil die eigene Netzwerke haben über GM und ihre Mutterkonzerne. Aber die anderen deutschen Autohersteller, und da kann man auch BMW und Mercedes nicht ausnehmen, werden auch betroffen sein.
Letzter Punkt noch ganz kurz, die internationale Automobilausstellung. Die soll weg aus Frankfurt und es mehren sich die Gerüchte, dass München der neue Austragungsort werden könnte. Ist diese Autostadt eine kluge Wahl?
Also rein persönlich gesprochen und aus Analyse der verschiedenen Messestandorte ist München sicher nicht die erste Wahl. Denn wir haben da überhaupt kein autoaffines Publikum. Man versucht dort seit 50 Jahren eine Autoausstellung zu etablieren, hat es aber nie geschafft. Es gibt viel zu viel Ablenkung dort in München und es gibt außer bei der Regierung auch keine große Autobegeisterung. Also tatsächlich ist München eigentlich noch der schwächere Standort gegenüber Hamburg. Berlin hat ja nach einer Absage oder Verkleinerung einer Automesse gerade erlebt, dass das da auch nicht geht.
Johannes Hübner vom Beratungsunternehmen Autoconsult, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und wir werden die Entscheidung zu der Automesse wahrscheinlich heute noch bekommen im Laufe des Tages zur IAA. Wir haben noch Zeit für zwei, drei kurze Fragen. Das Biotech-Unternehmen Kiagen soll nun doch vom US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific übernommen werden. Gibt es da eine Bewertung an den Börsen?
Deutliches Daumen hoch, plus 20% für die Kiagen-Aktien bei diesem Jubel. Da ist Geld im Spiel. Denn Thermo Fisher will den Kiagen-Anteilseignern 39 Euro je Aktie bieten. Das sind 23% mehr als der Schlusskurs gestern bei Kiagen. Und genau das vollziehen die Anleger im Prinzip heute nach.
Ganz kurz der Blick auf die Lufthansa, leidgeprüft in den letzten Tagen. Wie sah es heute aus?
180-Grad-Wende an der Börse. Die Lufthansa schießt vom DAX-Schluss gestern heute an die DAX-Spitze, plus 8%. Da sind die Schnäppchenjäger an der Börse heute kräftig unterwegs.
Und dann schauen wir auf den Euro, den Goldpreis und die Anleihen.
Der Euro bei $1.1117, die Feinunze Gold bei $1.602,59 und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen wieder etwas gestiegen auf minus 0,57%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Viktor Goitka. Und an der Börse gehört die Deutsche Post zu den wichtigen Papieren im DAX und im Strukturwandel, im Einkaufsverhalten der Menschen in Deutschland, die immer häufiger online shoppen gehen und sich die Waren nach Hause liefern lassen. Da gehört die Post zu den Gewinnern. Heute wollte die Post DHL Group in Berlin neue digitale Produkte und Dienstleistungen vorstellen, mit denen der Brief- und Paketversand in Deutschland noch einfacher werden soll. Immerhin macht in dem global aufgestellten Konzern der Brief- und Paketversand etwa ein Viertel des Gesamtgeschäfts aus. Dieter Nürnberger berichtet.
Rund 2 Milliarden Euro will die Deutsche Post DHL Group in den kommenden Jahren in die Hand nehmen, um die Digitalisierung im Post- und Paketbereich voranzutreiben. Und am Ende dieses Prozesses sollen, so wörtlich, bessere Kunden- und auch Mitarbeitererlebnisse stehen. Beispiel Paketzustellung. Bisher für viele Kunden nicht selten ein Ärgernis. Man muss länger zu Hause sein oder darauf hoffen, dass es zumindest die Nachbarn sind. Künftig soll es für die Kunden genauer planbar sein. Das Stichwort heißt Live-Tracking von Paketen, so Konzernvorstand Tobias Meyer, verantwortlich für den Bereich Post und Pakete.
Dass wir morgens nach der Beladung der Fahrzeuge in der jeweiligen Zustellbasis eine Wegeoptimierung durchführen und auf dieser Basis dann eben relativ genau sagen können, wann die Sendung voraussichtlich zugestellt wird.
Künftig soll ein Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten gelten und der Kunde sogar noch eine Viertelstunde vor der Zustellung die Möglichkeit haben, das Paket an eine andere Adresse, etwa in der Nachbarschaft oder auch an eine Packstation umzuleiten. Das Ganze soll über eine App laufen. Die Packstationen werden ausgeweitet. Derzeit sind es bundesweit rund 4.500. Der Konzern strebt in den kommenden Jahren bis zu 7.000 dieser Abholstationen an. Und technisch sollen sie aufgerüstet werden. Im Grunde zu einer kleinen digitalen Filiale.
Auch Briefsendungen annehmen und ausgeben, Frankatur drucken und damit die Basisdienstleistungen gewährleisten. Wir werden auch ausprobieren, das mit einer Videochat-Funktion zu machen und damit den Kunden auch beraten zu können.
Die Deutsche Post wies heute ausdrücklich darauf hin, dass der Ausbau des Packstationennetzes keine Auswirkungen auf die Filialdichte haben soll. Im Jahr 2000 gab es hierzulande noch über 13.600 Postfilialen, 2019 nur rund 12.700. Diese Zahlen stammen aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage im Bundestag. Auch für gewöhnliche Briefe soll künftig eine einfache Sendungsverfolgung möglich sein. Ein Effekt der Digitalisierungsoffensive heißt mehr Transparenz für die Kunden. Die Deutsche Post will sich daran messen lassen, auch im Kampf um Marktanteile, so Vorstand Tobias Meyer.
Wir machen uns natürlich dadurch sehr transparent, was auch das Thema Laufzeit angeht, weil eben für jeden Brief nachverfolgbar ist, wann die Abgangssortierung und wann die Eingangssortierung stattgefunden hat, aber auch die Möglichkeit haben, bei einer Verlustreklamation tätiger zu werden, als das im Moment der Fall ist, wo die Briefsendungen teilweise nicht nachverfolgbar sind.
Zudem soll künftig die Frankierung von Briefen und Postkarten auch per Smartphone ohne Zusatzkosten erfolgen. Was gleichzeitig aber auch heißt, dass die gute alte Briefmarke ausdrücklich nicht abgeschafft werden soll.
Die neuen digitalen Produkte der Post, Dieter Nürnberger berichtete. Und wir kehren noch einmal zum Thema Coronavirus zurück. Tech-Unternehmen im Silicon Valley bitten Mitarbeitende jetzt zu Hause zu bleiben. Einige Firmen haben beschlossen, auch Geschäftsreisen zu reduzieren. Google hat seine Cloud-Konferenz Cloud Next abgesagt. Markus Schuler berichtet.
Der Kurznachrichtendienst Twitter erlaubt seinen Mitarbeitenden nur noch die allerwichtigsten Geschäftsreisen. Außerdem wurden die 4.800 Twitter-Angestellten aufgefordert, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten und nicht ins Büro zu kommen. Facebook hat den Besucherverkehr in seiner Firmenzentrale in Menlo Park reduziert. So sollen die Angestellten besser geschützt werden. Das soziale Netzwerk hat außerdem seine Teilnahme an der South by Southwest Tech-Konferenz im texanischen Austin Mitte März abgesagt. Gecancelt ist auch die Cloud Next-Konferenz von Google, die für Anfang April in San Francisco geplant war. Die Vorträge sollen stattdessen im Netz gestreamt werden. Offen ist noch, wie das Suchmaschinenunternehmen mit seiner Entwicklerkonferenz I.O. verfahren will. Sie ist für Mai geplant. Auch bei Microsoft macht man sich derzeit Gedanken, ob die Bild-Konferenz, die wichtigste Veranstaltung des Jahres für Microsoft, stattfinden soll. Bei der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb in San Francisco wird derzeit wohl überlegt, den für dieses Jahr geplanten Börsengang zu verschieben.
Markus Schuler aus dem Silicon Valley. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Volkswagen hat angekündigt, keine neuen Erdgasautos mehr zu entwickeln. Die Kommentatoren sind davon nicht so begeistert.
Das Darmstädter Echo schreibt: Die Wolfsburger verlassen sich künftig voll aufs Ladekabel der Elektromobilität als Rettungsleine. Eine ziemlich riskante Strategie. Sich nicht zu verzetteln ist ökonomisch sinnvoll. Sich nur auf die E-Mobilität zu stürzen ist aber für den Weltmarktführer waghalsig, weil es einen Antriebsmix braucht. Beim Erdgas ist zudem die Technik entwickelt, sind die Modelle verfügbar. Und die sind völlig klimaneutral, wenn Bio-CNG getankt wird, das aus Biomüll, Gülle oder Abfall entsteht. Oder synthetisches Erdgas aus Ökostrom. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert, gerade VW setzte große Hoffnungen auf den Antrieb. Doch die Mehrheit der Kunden zog nicht mit. Auch die Politik konnte sich nie richtig dafür erwärmen. Stattdessen setzen nun alle auf Elektromobilität. Die ist zwar noch lange nicht CO2-neutral, doch damit die Kunden, anders als beim Gasantrieb, ihre Kaufzurückhaltung für das Elektroauto überwinden, subventioniert der Staat dieses Mal fleißig mit. Und mit dem Gasantrieb verschwindet in den kommenden Jahren eine Alternative lautlos vom Markt. Ein weiteres Thema sind auch heute die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Das Handelsblatt notiert: Ludwig Erhard wusste schon, die Wirtschaft besteht zu 50% aus Psychologie. Olaf Scholz hat das offenbar verstanden. Der Bundesfinanzminister beruhigte am Wochenende die Nerven von Investoren und Unternehmen, indem er versicherte, man könne sehr schnell ein Konjunkturprogramm auflegen. Wirtschaftsminister Altmaier verkennt dagegen den Ernst der Lage. Auch ohne die Auswirkungen des Coronavirus ist die Lage der deutschen Wirtschaft kritisch. Altmaier hat offensichtlich nicht wahrgenommen, dass die Börsen in der letzten Woche ihre schwärzeste Zeit seit der Lehman-Krise hatten. Konjunkturprogramme sind ein typischer Reflex auf unvorhergesehene wirtschaftliche Krisen, gibt die Frankenpost aus Hof zu bedenken. Es ist jedoch ratsam, nicht vorschnell auf dieses Instrument zurückzugreifen, weil es oft viele negative Nebeneffekte gibt. Viel besser wäre es, durch kluge Reformen und Investitionen die Basis dafür zu schaffen, dass Unternehmen auch künftig prosperieren. Deutschland hat diesbezüglich einiges aufzuholen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Günther Hetzke am Mikrofon und dem Bericht über die Entscheidung, wer bekommt die internationale Automobilausstellung Hamburg, Berlin oder München. Nach den Nachrichten hier folgt Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki am Mikrofon. Ein Thema bei ihm, die Flüchtlingskrise in Griechenland und die Frage, soll Deutschland helfen? Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.